Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Publizistin Marina Münkler ist bei uns heute Mittag. Frau Münkler, der Krieg in der Ukraine geht weiter, aber die Bilder der ermordeten Menschen in der Kiewer Vorstadt Butscha und aus anderen Vorstädten, die überschatten das gerade. Diese Bilder definieren, wie wir gerade über diesen Krieg sprechen. Der ukrainische Präsident Zelensky sagt Völkermord. Der ukrainische Botschafter in Deutschland sagt auch heute Morgen Massaker. Wir lesen auch oft Kriegsverbrechen, mutmaßliches Kriegsverbrechen oder das Wort Gräueltat. Sie als Professorin für Literaturwissenschaft, da steht Sprache im Mittelpunkt, sprachliche Genauigkeit, aber natürlich auch die Emotionalität von Sprache. Welches Wort nehmen Sie?
Ich würde Verbrechen gegen die Menschlichkeit sagen, obwohl das eigentlich im Deutschen eine ungünstige Übersetzung von Crimes on Humanity, also Verbrechen gegen die Menschheit, das wäre eigentlich der richtige Begriff. Kriegsverbrechen sind es mit Sicherheit, das kann man, glaube ich, schon sagen. Aber Kriegsverbrechen waren natürlich auch schon die Angriffe auf zivile Ziele, insbesondere in Mariupol und auch an anderen Orten. Also im Kriegsvölkerrecht unterscheidet man ja eindeutig zwischen Kombattanten und Non-Kombattanten, das habe ich gerade schon mal gesagt. Und das heißt, man unterscheidet auch zwischen militärischen und zivilen Angriffszielen. Und dann ist natürlich die Bombardierung von Stadtvierteln immer schon ein Kriegsverbrechen. Das ist nochmal was anderes. Das ist ganz zweifellos, wenn es denn so stattgefunden hat. Und das, da liegt das Problem, dass es zunächst einmal untersucht werden muss, ob es sich hier tatsächlich um ukrainische Zivilisten handelt. Da spricht unendlich viel dafür, vor allen Dingen auch dort, wo man Kinder und Frauen gefunden hat. Kann man nicht anders annehmen, als dass es sich um Zivilisten handelt. Nichtsdestotrotz muss das untersucht werden. Das ist furchtbar wichtig, dass man das macht. Denn eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist nur möglich, also die Juridifizierung der ganzen Problematik ist nur möglich, wenn man klare Beweise hat. Und dazu tragen jetzt natürlich solche sprachlichen Empörungsvokabel wie Gräueltaten erstmal nicht bei. Gräueltat sagt immer schon, ich weiß, was es ist, worum es sich handelt und wie ich es zu bewerten habe. Es steckt ja in diesem Grauen, davon leitet sich das ja ab, die Bewertung schon drin.
Wir hatten heute Morgen hier in Deutschlandfunk Kultur einen ehemaligen Oberst der Bundeswehr, Wolfgang Richter, der jetzt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Sicherheitspolitik und Kriegsrecht forscht. Und der hat Folgendes gesagt.
Wenn die Politik entscheidet, in einen Krieg zu gehen, muss sie wissen, dass im Nebel des Krieges immer fürchterliche Dinge auch passieren. Das ist eigentlich unvermeidbar. Allerdings haben wir es hier natürlich mit Hinweisen zu tun, dass es sich hier um beabsichtigte Gräueltaten handelt. Das muss natürlich dann sehr sorgfältig aufgeklärt werden.
Sie nicken, Frau Münkler. Ich habe einen persönlichen Impuls, dagegen zu setzen. Da sind Menschen ermordet worden. Das Ergebnis ist quasi das gleiche Schreckliche, ob ich jetzt sage Gräueltat oder Kriegsverbrechen, aus einer persönlichen Betrachtung heraus. Und Sprache ist ja auch sehr emotional. Also wenn ich das Wort Gräueltat benutze, ist das dann zumindest menschlich, aber wenn auch nicht juristisch korrekt?
Es ist menschlich natürlich sehr verständlich. Ich meine, wir sind alle entsetzt und es drückt dieses Entsetzen aus. Und in dieser Hinsicht kann man sagen, hat das Wort, es ist ja kein Begriff, hat das Wort eine emotionale Angemessenheit. Andererseits muss man aufpassen, dass aus dieser emotionalen Angemessenheit des Ausdrucks nicht emotionale Reaktionen folgen. Denn was man tatsächlich braucht und was man auch für die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse gebraucht hat, waren Leute, die Beweise aufgenommen haben, die Zeugen befragt haben, die das alles sehr genau untersucht haben. Und davor muss man sich dann hüten in solchen Verfahren, dass man allzu emotional reagiert.
Wenn wir dann noch mal ein Stück weiter schauen auf die, sage ich mal, Kälte von Sprache, dann muss man ja auch sagen, dass wir auf der anderen Seite auch eine russische Regierung haben, die auch heute wieder sagt, wir haben das nicht getan. Die nutzen eine ganz andere Sprache. Die sagen, sprechen zum Beispiel auch heute wieder von ukrainischer Propaganda, von Inszenierung. Da muss man ja auch tatsächlich dann dazu sagen, wenn wir von dieser Kälte von Sprache reden, da stehen wir nicht nur vor zwei Sprachwelten, sondern da stehen wir auch vor zwei Sprachwelten, die zwei Realitäten abbilden und die werden auch höchstwahrscheinlich so unterschiedlich bleiben.
Naja, sie bilden ja nicht zwei Realitäten ab. Also sie bilden eine gleiche Realität ab in unterschiedlicher Weise. Die eine bestreiten sie und die andere sagen, das, was man da sieht, das ist genau das, was faktisch passiert ist. Deswegen muss man, wenn man möchte, dass die eine Realität, die plausiblere ist, nämlich, dass da Menschen ermordet worden sind und dass sie höchstwahrscheinlich von russischen Kräften ermordet worden sind, wenn man das beweisen will, dann muss man immer darauf achten, dass man beispielsweise sich nicht hinreißen lässt, dass man vorsichtig ist, dass man aber immer die Sprache der anderen analysiert. Und natürlich ist die Rede von der Inszenierung und der Propaganda ist das Naheliegende, wenn ich das bestreiten will. Das bedeutet eigentlich nur, es gibt keine Verständigung mehr zwischen diesen beiden Parteien. Das hat man öfter. Also der Krieg ist eine der klassischen Situationen, in denen so etwas passiert. Und hier haben wir es ja, und das kann ja niemand bestreiten, mit einem Angriffskrieg zu tun und mit einer völligen Delegitimierung eigentlich der Ukraine als einem selbstständigen Staat. Und von daher muss man unterstellen, dass es auch einen Kampf um die Sprache gibt.
Und da muss man dann natürlich auch wieder sagen, wenn zum Beispiel der ukrainische Botschafter hier in Deutschland von einem Massaker spricht, wenn der ukrainische Präsident von einem Völkermord spricht, auch das sind ja in dem Sinne nicht nachgewiesene Tatsachen aus juristischen Standpunkten heraus, auch wenn das jetzt aus persönlichen Standpunkten heraus natürlich unglaublich schwer ist, dem etwas entgegenzusetzen, dieser Emotionalität, dieser Wut auch, die man da ganz offensichtlich aus diesen Menschen herausspürt.
Die ist ja auch nachvollziehbar. Also Massaker kann man eigentlich kaum bestreiten, denn dass diese Leichen da sind, dass diese Leute dort ermordet worden sind, das kann man auf keinen Fall bestreiten.
Die russische Regierung macht das. Die sagt, das ist eine Inszenierung.
Ja, aber da haben sie natürlich, da hat eigentlich die Ukraine ganz gut drauf reagiert, indem sie Journalisten dorthin eingeladen hat, damit es eben nicht nur über Bilder transportiert wird. Mhm. Denn von Bildern kann man immer sagen, die sind gefälscht. Da ist was ganz anderes aufgenommen worden. Das ist ein klassisches Element innerhalb von Kriegspropaganda, nicht nur bei den Russen.
Das ist durch die Fülle von Videos, die wir von dort sehen, quasi nicht mehr zu halten.
Genau. Ja, aber andererseits ist es noch weniger zu halten, wenn halt Journalisten da waren und können es bezeugen. Das ist ja das, was sie auch juristisch immer brauchen. Sie brauchen Augenzeugen. Deswegen werden auch Leute befragt, die dort überlebt haben, was sie gesehen haben und was sie bezeugen können. Dann muss die Glaubhaftigkeit der Zeugen überprüft werden. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich so sein, dass man es wahrscheinlich wird beweisen können, aber es wird nicht ganz einfach sein. Und die Russen werden es vermutlich immer bestreiten.
Das bleibt höchstwahrscheinlich auch dann Teil einer gemeinsamen Realität, dass Russland immer bei seinem Standpunkt bleiben wird.
Ja, also das ist dann tatsächlich eine Realität, dass Russland bei seinem Standpunkt bleibt und alles bestreitet. Und das macht es so schwer, weil die russische Regierung kommunikativ ja recht viel Einfluss hat. Eben nicht nur in Russland, wo wir das sehr genau beobachten können, wie die quasi abgeschottet werden von anderen Informationen, sondern durchaus auch in Westeuropa. Das haben wir jetzt an diesem Autokorso am Sonntag in Berlin beobachten können.